Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Okay, ich wünsche euch allen auch einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Und ich habe selbst gemerkt, dass mein Start ins neue Jahr nicht ganz so glatt verlaufen ist. Ich habe am 29. Dezember einen Anruf von meiner Mutter bekommen, dass einer meiner besten Schulfreunde von der 1. bis zur 10. Klasse seine Ehefrau gestorben ist. Recht überraschend. Und dann hatte schon lange keinen Kontakt mehr, habe dann nachgeguckt und gesucht und wohnt in Niedersesma. Er ist mein Alter und seine Frau hat über längere Zeit Leukämie gehabt. Und dann hatten sie sich darauf eingestellt, sie haben zwei kleine Kinder, zwei Mädchen, 10 Jahre alt und 3 Jahre alt. Und mit denen gemeinsam noch das Weihnachtsfest feiern, weil sie schon gemerkt haben, dass es so mit der Mutter ein bisschen bergab geht. Und dann ist innerhalb von ein paar Tagen, kurz vor Weihnachten, ist es so rapide schlechter geworden. Und dann ist sie gestorben am 23.12., ohne dass sie Weihnachten feiern konnten, mit 38 Jahren. Und die Beerdigung war hier in Bergneustadt. Und ich habe dann mir die Infos rausgesucht, bin dann zu der Beerdigung gegangen und habe überlegt, auf der Fahrt dahin und vorher auch schon, Mensch, Was sagst du, was soll ich sagen in der Situation? Ich wusste, ich habe die Predigt hier, Gott tröstet, wie eine Mutter tröstet. Ich wusste, die haben mit Gott nicht viel am Hut. Ich denke, was sagst du denn da? Ja, vielleicht werden sie es so machen, dass man am Grab vorbeigeht und irgendwie noch ein paar Worte sagt. Ich habe überlegt, sagt man da ein herzliches Beileid oder... Ich habe richtig gemerkt, wo ich am Überlegen war und am Ringen war, was soll ich denn da irgendwie sagen? Ich will nichts Billiges sagen, ich will nicht irgendwie was ganz sprachlos stumm da stehen. Vielleicht wäre es ja auch gut. Und ich habe dann überlegt, was machst du? Habe dann eine Karte geschrieben und habe mich dann eingeladen, dass ich ihn später nochmal besuche und dann eine CD von der TA Eichholz denen schenke. Und ich habe ihm später dann einfach gesagt, weißt du was, als ich dann am Grab an ihm vorbeigegangen bin, noch in den Arm genommen habe, weißt du was, wir als Familie, wir beten für euch. Wir beten jetzt für die Kinder, für dich, für die ganzen Umstände und da geben wir richtig Gas, da an eurer Seite zu stehen. Auch wenn in der ganzen Beerdigung kein einziges Mal das Wort irgendwie Jesus kam oder Hoffnung, das war eher ein bisschen anders. Und ich weiß nicht, ob du so ähnliche Situationen kennst, wenn irgendwie eine Beerdigung ansteht, jemand aus deinem Umfeld verstorben ist und du überlegst, Mensch, was sagt man denn dann überhaupt? Also ich kenne das zumindest, dass ich dann überlege, ich will ja eben nichts Flaches sagen. Am liebsten würde ich mich hinter meinem Vorgänger verstecken und den lasse ich reden und gehe dann schnell vorbei. Weil es so schwer ist, etwas zu sagen, was nicht billig ist, was wirklich hilft. Ich will mich auch nicht drücken, ich will keine Floskel verwenden. Und vielleicht kennst du ja ganz ähnliche Situationen oder bist jemand, der schon mal auf der anderen Seite gestanden hat, der selbst schon mal irgendwie in ganz schwierigen Situationen war und dann erlebt hat, wie Leute gesagt haben, es wird schon irgendwie Zeit halt Wunden, Zähne zusammenbeißen und durch oder sowas. Ja, vielleicht kennst du das, dass du denkst, Mensch, so billige Worte, die trösten dich wirklich. Und heute im Gottesdienst geht's ja um Trost, um die Jahreslosung. Ich will euch die mal zeigen. Zeigst du mal die erste Folie? Mal gucken, ob das funktioniert hier. Genau, ist jetzt ein bisschen Mikroschrift, aber ich glaube, die meisten von euch kennen die. Und zwar ist das die Jahreslosung, wo viele von uns immer wieder davon reden, das ist so die Jahreslosung. Das sind 24 christliche Dachverbände, überwiegend in Deutschland, entscheiden sich 3 Jahre vorher suchen aus dem Pool von Versen aus der Bibel, suchen einen Vers aus, der dann 3 Jahre später dann zur Jahreslosung wird. Und eben vor 3 Jahren wurde dieser Vers ausgesucht für 2016. Und da steht in Jesaja 66, 13, am Anfang von dem Vers, Gott spricht, ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Ein richtig toller Vers, ein Trostvers durch und durch. Und ich habe dann meinem Schulfreund von früher auch diesen Vers mit auf die Karte geschrieben, auf die eine Seite, ein bisschen noch zu erklärt, was meine Gedanken dazu sind. Ich möchte ganz kurz ein bisschen was zu dem Zusammenhang sagen von dem Vers, der eigentlich gar nicht direkt mit, also der es schon ein bisschen schwer macht, den Text zu verstehen. Also am Ende von Jesaja, von diesem Buch aus dem Alten Testament, da ist quasi ein Finale eingeläutet von einem unglaublichen Durcheinander. Ein Finale von einem unglaublichen Durcheinander. Jesaja ist ein Prophet im Südreich von Israel, im 8. Jahrhundert vor Christus. Und der hat gewirkt zur Zeit von 4 Königen über eine ziemlich lange Zeitspanne, über 40 Jahre. Usia, Jotham, Ahas, Hiskia. Und in dieser Zeit war Israel nicht so eine Nation, die von Kraft gestrotzt hat, sondern Israel war so ein bisschen ein kleines Land, so zwischen den ganzen politischen Verschiebungen der Großmächte, die Assyrer, die Ägypter. Dann gab es immer wieder Kriege, dann gab es feindliche kleine Nationen, die sich verbündet haben gegen andere, um irgendwie Landgewinne zu haben und so weiter. Und in dieser ganzen Zeit, wo Jesaja gewirkt hat, ist es quasi ein Hoch und Runter, ein Hin und Her. Und viele der Könige waren sehr am Überlegen, wie kann ich schlaue Bündnisse machen, damit wir irgendwie als Land überleben können. Man hat mal versucht, mehr sich auf die Seite des Südens zu Ägypten zu schlagen, dann wieder mehr nach Assyrien, dann mehr innerhalb von kleineren Ländern sich zu verbünden. Und da ging es hin und her. Und Israel war quasi ja ein Land, was ganz besonders war, was Gott ausgesucht hatte und Gott gesagt hatte, ihr seid quasi mein Spiegelbild. An euch als Land Israel soll die ganze Welt erkennen, wer ich bin. Das ist mein Gedanke. Und deswegen seid ihr was ganz Besonderes. Verlasst euch auf mich. Ihr braucht euch auf nichts anderes verlassen. Verlasst euch nur auf mich. Aber die Realität sah dann ganz anders aus, dass Israel immer wieder da gekämpft hat. Mal haben sie sich verlassen auf Gott, dann haben sie wieder versucht, Bündnisse zu schließen, Kompromisse sind sie eingegangen und das ging wirklich hoch und runter. Und das Buch Jesaja, wenn ihr mal anfangt da zu lesen, da sind ja immer wieder so einzelne Verse, die gerne rausgepickt werden, aber so am ganzen Streifen das Buch zu lesen, das ist richtig mühsam. Da geht's los mit der Berufung von Jesaja, dann kommt Gericht direkt, ja, also richtig vom feinsten Gericht, also richtig. Und dann wird wieder eine tolle Zeit in der Zukunft prophezeit, wo Gott wieder was Neues anfangen wird. Und es geht quasi immer so hin und her zwischen Gottes Gericht, Gottes Zorn, Gottes Strafe für mangelndes Vertrauen, was ihm entgegengebracht wird. Und auf der anderen Seite entsteht, das ist sehr faszinierend, je weiter man liest in Jesaja, ein immer stärkeres Bild, dass Gott irgendwann einen Zeitpunkt schaffen wird, wo er was ganz Neues schaffen wird. Wo er aus dem bisschen, was übrig geblieben ist an Menschen, die ihm noch vertrauen, dass er was ganz Neues schaffen wird, was gigantisch ist, was gewaltig ist. Ja, und in manchen Versen blitzt das auch durch das ganze Jesaja-Buch so auf. Das ist richtig so faszinierend. Da gibt's ganz viele Lieder zu. So richtig schöne, tolle Verse. Und dieser Vers, der steht jetzt ganz am Ende. Also da sind nur noch ein paar Verse und dann ist Jesaja zu Ende. Das letzte Kapitel. Und der Zusammenhang, der direkte Zusammenhang, der zeichnet eben das Bild einer Mutter, die tröstet. Und ein paar Verse vorher, das ist richtig schön geschildert. Bei uns ist es jetzt mittlerweile schon ein bisschen her, als Regina noch gestillt hat. Die Amelie ist schon 10, schon lange her, 8 Jahre, als sie das letzte Mal da an der Brust von Regina sich satt getrunken hat. Aber ich kann mich noch sehr gut an das Bild erinnern und das ist direkt der Zusammenhang vorher. Das wird wirklich ganz unzensiert da geschildert. Es wird beschrieben, wie Jerusalem wie eine Frau ist, wo die Kinder kommen und sich an ihrer Brust richtig satt trinken. Und ich weiß das noch ganz genau, die drei Ladies, als sie sich bei Regina richtig satt getrunken haben und wenn sie dann noch gewickelt wurden und dann es schön warm war und sich dann gemütlich irgendwo hingelegt haben, dann ist ein Kind sowas von zufrieden und geborgen. Da denkst du, das ist Hawaii, Australien, alles auf einmal. Ja, das ist sowas von Schönes und Geborgenes, sowas von satt sein, wie man nur satt sein kann. Und dieses Bild verwendet Gott hier, es gibt ja Jesaja, Jesaja sagt das, genau das ist es, so wird es sein, dass ihr wie so ein völlig sattes, zufriedenes, geborgenes Kind auf dem Schoß von der Mutter liegt und es einfach nicht besser sein kann. Das wird eure Situation sein. Und das sagt Jesaja in die Situation rein zu Menschen, die davon überhaupt nichts sehen. Da ist es nicht irgendwie, dass da vorne ist schon zu sehen, es wird jetzt besser, gleich ist es vorbei, sondern da war zum Teil gar nichts von zu sehen. Das heißt, da waren andere Völker, die stärker waren, Hoffnungslosigkeit, wurden verspottet, die wurden treue Leute, die Gott die Treue gehalten haben im Volk Israel, wurden verspottet von anderen Leuten im Volk Israel, von den Führern, von anderen Propheten, was auch immer. Und in dieser Situation war das total schwer, weil in der Realität gar nichts zu sehen war von Trost. Und ich versuche euch das mal zu vergleichen oder einen Vergleich zu geben. Ich habe Silvester teilgenommen an einem Silvester-Crosslauf in Gummersbach. Der schimpft sich so der schwerste Silvester-Crosslauf in Deutschland, aber das liegt, glaube ich, nur daran, dass es nicht viele Crossläufe gibt, Silvester. Auf jeden Fall 10,7 Kilometer. Ich habe euch ein paar Bilder mal mitgebracht. Okay, könnt ihr mich erkennen. 10,7 Kilometer, um 11 Uhr Silvestermorgen war Start und ich hoffe von Jahr zu Jahr, dass die Wertungsklassen sich ändern, nicht mehr von Alter, sondern nach Gewicht gemacht werden, aber dann hätte ich echt Chancen, aber das ist nicht so, sondern ich war leider in einer der schwersten Klassen, so Männer bis 45, da sind ziemlich viele Starter. Und ja, dann bin ich auf jeden Fall gelaufen, aber in dem Vorfeld dazu habe ich ein bisschen trainiert. Ich meine, ich laufe eigentlich regelmäßig, von daher war das nicht ganz so doll, aber mit meinem Freund aus der Nachbarschaft, aus dem Asylheim, mit dem Assad, zeige ich euch hier, den habe ich überredet mitzumachen bei dem Silvester-Crosslauf und wir sind dann gemeinsam vorher hier ein paar Mal durch Wiedenest und rum über die Berge, Belmicke und so weiter hin und her gelaufen und diese Läufe haben mich richtig ermutigt, weil der Assad sehr höflich ist, der läuft immer ein bisschen hinter mir, um mir zu zeigen, dass ich schneller bin als er, was in Wirklichkeit aber gar nicht stimmt. Und ich habe ihm dann direkt in der Vorbereitung schon gesagt, Assad, wenn wir loslaufen, warte nicht auf mich, du läufst einfach vor. Ne? Und er hat dann 57 Minuten gebraucht, ich eine Stunde, zwei oder was. Ne? Also war deutlich schneller, ist nachher sogar noch der Zweite in seiner Altersklasse geworden. Das war richtig gut. Und während des Laufs, wenn ich ganz ehrlich bin, das macht keinen Spaß. Das macht wirklich keinen Spaß. Ja. In Gummersbach den Kehrberg hochlaufen, die anderen Leute hecheln neben einem oder vor einem, die Beine fangen an weh zu tun und weiß, das ist noch ziemlich lange, vor einer Stunde bist du definitiv nicht wieder da. Und dann noch ein Berg und noch ein Berg, das waren 300 Höhenmeter. Und das hat, wenn ich ehrlich bin, zu keiner Zeit Spaß gemacht, das Laufen. Ne? Und ich bin ziemlich sicher, dass das auch den anderen Leuten so geht, die da mitgelaufen sind. Aber irgendwie, ich war felsenfest davon überzeugt, dass diese Phase, in der ich da laufe, irgendwann zu Ende ist. Das wusste ich. Da war ich ganz sicher. Da habe ich keinen Moment dran gezweifelt, dass ich irgendwann tatsächlich am Ziel ankommen werde und es da zu Ende ist. Ich habe zwischendurch auch mal überlegt, ob ich stehen bleibe. Dann wäre es vielleicht schon vorher zu Ende. Aber dann hätte ich wieder zurückgehen müssen zum Parkplatz oder zum Ziel. Aber das war für mich so völlig klar, dass während der Zeit des Laufens, das kostet richtig was und war anstrengend, war nicht wirklich schön, aber ich wusste, ich komme irgendwann an, da wartet heißer Zitronentee, da sind die ganzen anderen Läufer und dann ist es richtig ein tolles Gefühl, das Ding geschafft zu haben und dann an Fondue am Silvesterabend zu denken und das leckere Essen, was dann Silvester noch kommt und so weiter. Und diese Perspektive, dass ich wusste, ich komme definitiv irgendwann an, obwohl es noch dauern wird, aber ich werde ankommen. Und dann wird das Anstrengende, was keinen Spaß macht, zu Ende sein. Das war mir so sicher. Und das möchte ich gerne vergleichen eben mit dieser Zusage damals, die Jesaja da dem Volk Israel gemacht hat. Den Leuten, die da waren, die nichts gesehen haben davon, dass es irgendwann besser wird, aber Gott ihnen sagt, wisst ihr was, es wird besser. Es wird besser, 100%. Das wird so sein. Und das finde ich persönlich mega, mega ermutigend. Und ich möchte aber, um euch das richtig deutlich zu machen, auch den gesamten Text lesen, in dem Vers noch mit danach, weil das eigentlich ein gesamter Sinngedanke ist. Und da steht Folgendes: Ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Das Glück Jerusalems wird euch glücklich machen. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr voll Freude sein. Neuer Lebensmut wird in euch erwachen, so wie im Frühling das frische Grün sprost. Ja, der Herr zeigt seine rettende Macht an denen, die ihm treu sind, aber seine Feinde bekommen seinen Zorn zu spüren. Das ist adressiert an diese wenigen Leute in Israel, die gesagt haben, wir halten fest an Gott. Wir erleben so viel Spott außenrum. Wir können selbst nicht mehr. Wir sehen unser eigenes Versagen. Aber wir halten fest an der Zusage Gottes, die ich noch nicht sehen kann. Es wird wieder besser. Gott wird seine Herrschaft aufrichten. Gott wird trösten. Und es wird so sein, dass wir wie auf dem Schoß einer Mutter völlig in einer da angekommen sind, wo wir hingehören. Dass wir voller Glück sein werden. Das wird so kommen. Und ihr denkt vielleicht, wenn man das jetzt so liest, naja, ist ja schon interessant. Das wird ja ziemlich geknüpft an eine Bedingung. Und deswegen habe ich das so mal zusammengefasst. Gott tröstet ganz sicher, aber nie billig. Es wird deutlich in dem ganzen Zusammenhang, dass Gott keinen billigen Trost spendet. Er sagt irgendwie, wisst ihr was, all den es irgendwie nicht gut geht, es wird schon. Ja, irgendwann sitzt ihr alle gemütlich auf meinem Schoß und alles ist nett und toll. Sondern Gott macht sehr deutlich, wisst ihr was, die sich an mir festhalten, die mir gegenüber treu sind, denen male ich das vor Augen. Das ist eure sichere Zukunft, ganz sicher. Aber die Menschen, die sich von mir distanzieren, die sagen, ich brauche dich überhaupt nicht, die Gottesfeinde genannt werden, die sich gegen Gott, gegen mich stellen, da bleibt Gottes Zorn auf ihnen. Es hört sich jetzt ein bisschen hart an, vielleicht passt vielleicht nicht so zu einem tröstenden Jahresslogan, diese Wahrheit, aber das bringt genau das auf den Punkt, was eigentlich sich so quer durch die ganze Bibel in einer brillanten Weise entfaltet. Im Neuen Testament wird das genannt, ist das eigentlich das Evangelium, Kern der christlichen Botschaft. Und dazu möchte ich euch noch zwei weitere Texte zeigen, die das veranschaulichen. Und die finde ich persönlich so faszinierend. Einmal im gleichen Buch, Jesaja Kapitel 53, steht Folgendes. Ich probiere es nochmal. Genau. Da wird nämlich sehr deutlich gemacht von Gott, dass in diesem ganzen Zerbruch, in dem ganzen, was er sieht auf dieser Welt, was er sieht im Volk Israel, dass Gott sich eigentlich gedacht hat, Mensch, ihr seid doch das auserwählte Volk, wo es gelingt, wo es klappt, wo ihr nach meinen Geboten handelt, wo ihr voll Glück und Zufriedenheit lebt, dass das zerbricht, dass das nicht funktioniert. Und da sagt Gott, ich werde von meiner Seite aus eine Lösung schaffen. Ich werde von meiner Seite aus eine Lösung schaffen für das Volk Israel und darüber hinaus, für diese Welt. Und diese Lösung sieht so aus, dass da, wo ihr mit euren Möglichkeiten, mit eurem Leben, mit dem, was ihr drauf habt, ans Ende kommt, da werde ich etwas Neues schaffen. Und in Jesaja 53 wird von einer Person geredet, 800 Jahre ungefähr, bevor Jesus tatsächlich auf die Welt kam, die deckungsgleich auf Jesus zutrifft. Und da lese ich eben ein paar Ausschnitte jetzt mal vor. Ne? Und Gott redet da von dieser Person, die in Zukunft kommen wird und die etwas ganz Großartiges macht. Und die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Und dann wird es noch weiter entfaltet, dass Gott sagt von seiner Seite aus, ich werde euch trösten, ganz sicher. Und ich knüpfe das nicht an eure Leistung, wie ihr es schafft, gutes Leben zu führen, sondern ich knüpfe das daran, dass ihr euch an mir festhaltet. Und ihr könnt euch an mir festhalten, weil ihr versagt, weil ihr selbst es nicht auf die Reihe kriegt, euer Leben so zu gestalten, wie ich mir das vorstelle, wie es mir entspricht. Und ich muss das von meiner Seite auch ganz ehrlich sagen, wenn ich so in mein Leben reingucke, merke ich, ich verlasse mich wirklich auf Jesus. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er irgendwann zu mir sagen wird, Markus, ja, weil du Ja zu mir gesagt hast, deswegen bin ich dir auch treu. Aber wenn ich in mein Leben reingucke, merke ich, ich bin ja auch nicht der, der alles im Griff hat. Ja, ich merke, wie Neid, Gedanken hochkommen, wie ich mich vergleiche mit anderen, wie ich in der Erziehung Dinge mache, wo ich denke, Mensch, das wäre anders vielleicht besser gewesen. Und wenn ich da bei mir ganz ehrlich mal reinschaue, merke ich, ich bin nicht der, der sagen könnte, irgendwann, Gott, siehst du hier, ich habe ein gutes Leben geführt, also habe ich jetzt verdient, zu dir in deine Ewigkeit zu kommen, sondern ganz im Gegenteil, sondern ich kann einfach nur sagen, danke Jesus, dass du für mich alles gemacht hast, dass ich zu dir gehöre und dass deswegen so ein tolles Bild, wie das Bild dieser Mutter, bei der ich auf dem Schoß sitzen kann, für mich Wirklichkeit wird. Nicht, weil ich das erarbeitet habe, erwirkt habe durch mein Leben, sondern weil ich das geschenkt bekomme von Gott. Und deswegen fand ich das sehr schön, Esko, was du ihm am Anfang erzählt hast, dass du mit 39 Jahren erlebt hast in deinem persönlichen Leben, dass da etwas ganz Neues reingekommen ist, dass du Gott kennengelernt hast. Und dass dieser Gott, der das Bild zeichnet von dieser Mutter, auf deren Schoß wir wirklich zu Hause sind, dass das Realität ist. Das ist nicht irgendeine distanzierte Religion, irgendeine Erklärung, sondern das ist Realität. Und ein Ausschnitt von dem, was Jesus selbst sagt, als er dann lange, viele, viele Jahrhunderte nach dieser Prophetie von Jesaja auf die Welt gekommen ist und anfängt, über sein Wirken und seinen Dienst zu reden, hier ein Ausschnitt aus dem Johannesevangelium. Da sagt Jesus Folgendes: Und ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Das ist das, was Jesus auf den Punkt gebracht, bewirkt hat, gesagt hat, verkündet hat. Das ist er. Das ist das Evangelium pur im Kern. Wir sind mit Herzwerk, mit dem Projekt, wo ich für verantwortlich bin, zweimal im Jahr im Ausland auch unterwegs, und in diesem Jahr im Mai waren wir in Moldawien und wir haben dort verschiedene Besuche gemacht, Jugendinternate besucht, Sport mit denen gemacht und alles Mögliche. Und während dieser Reise, im Mai war das, da waren wir in einem kleinen Ort und haben dort Familien besucht oder ältere Leute besucht, alleinerziehende Mütter mit Kindern, die in einer besonders schwierigen Notsituation gewesen sind. Und dann haben wir von dem Pastor, der dort in diesem Dorf arbeitet, die Adresse von dem Ehepaar bekommen. In der Mitte stehen die beiden, außenrum, das war so unser Team. Und wir haben ein Lebensmittelpaket mitgenommen, um die dann zu besuchen und denen einfach Lebensmittel zu geben. Und dann erzählte das Ehepaar ein bisschen so ihre Lebenssituation. Und ich habe wirklich noch nicht so verbitterte Menschen getroffen. Die waren wirklich stockverbittert. Ja, also alles, was war in ihrem Leben, war schlimmer nicht auszumalen. Ja, die haben, im Winter ist das Haus so kalt gewesen, dass von dem Mann die Zehen erfroren sind, wo er jetzt ständig Schwierigkeiten hat und das gar nicht mehr in den Griff kriegt. Sie haben kein Geld für Ärzte. Die müssen arbeiten, kriegen keine Unterstützung vom Staat, gar nichts, müssen einfach mit ihrem bisschen Kraft, was sie doch haben, irgendwie tagelohnmäßig auf dem Feld arbeiten, um ein paar Lei zu verdienen. Und das war wirklich trostlos. Und wir sind da jetzt hingekommen und ich habe mich wirklich gefragt, sag mal, wer bin ich denn jetzt? Ich komme jetzt dahin und möchte denen gerne Hoffnung und Trost geben. Ja, was sage ich denn denen? Ja, ich komme mit meinen Klamotten, wo allein nur meine Klamotten so viel Wert haben, wie sie im ganzen Jahr verdienen. Was sage ich denen denn jetzt? Und dann gehe ich nachher wieder weg und wir fahren nach Deutschland, ist alles wieder gut und die bleiben jetzt hier. Und da haben wir als Team vorher überlegt, was wollen wir denen weitergeben? Und zwar, wir haben gesagt, klar, wenn wir finanziell was machen können, wir können denen gerne einen Arztbesuch sponsern oder so, das können wir auf jeden Fall machen, aber wir wollen sie mit der Liebe von Jesus in Berührung bringen. Egal, wie verbittert sie sind, das machen wir. Haben wir mit denen darüber gesprochen und haben sie am Schluss auch gefragt, ob wir für sie beten können. Und dann haben wir aus dem Team, auch die jüngeren Leute, haben wir bewusst gesagt, das machen wir. Wir haben alle Anliegen, die sie so gesagt haben, aufgenommen und haben nachher für sie gebetet. Und haben gebetet, dass Gott ihr Herz berührt, dass Gott ganz praktisch hilft in den Nöten, die wo sie drin stecken. Und dass Gott ihnen neue Hoffnung schenkt und dass sie mit Jesus in Berührung kommen. Und wir haben ihnen nachher noch was weiter erklärt und genau das, was vorher Jesus auch so gesagt hat, dass mit dem Leben hier in dieser Welt, dass das keinen Abschluss hat, sondern dass Gott eine neue Welt geschaffen hat. Am Ende vom Jesaja-Buch schildert er das wunderbar. Eine neue Welt, wo er Menschen ruft, komm in meine neue Welt. Und das schenke ich dir aus meiner Barmherzigkeit heraus. Vertrau mir, dass das, was ich in Zukunft für dich vorhabe, dass das das Beste ist. Und ich vergebe dir deine Schuld. Ich mache dich neu, damit du da bei mir ein Zuhause hast. Und da haben wir denen von erzählt. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergegangen ist. Sie sind nachher tatsächlich zum Arzt mit dem Geld, was wir ihnen gegeben haben. Der Pastor da vor Ort, der hat noch Kontakte zu ihnen. Aber ich habe gemerkt, das hat für uns überhaupt erst Sinn gemacht, sie zu besuchen, weil wir merken, wir haben Hoffnung, ihnen weiterzugeben. Hoffnung, die nicht nur hier materiell auf diese Welt bezogen ist, sondern weit darüber hinaus. Und deswegen möchte ich jetzt so zum Jahresanfang einfach mal so quer rein euch fragen. Wie ist deine Situation im Blick auf diese Hoffnungsbotschaft, die Jesus bewirkt hat, die Jesus ist von seiner Person? Wie ist deine Situation? Merkst du, dass du eigentlich kein Leben mit Jesus führst, dass Jesus irgendwie ein bisschen abstrakt woanders ist, irgendeine Philosophie, irgendwas, aber nicht persönlich dein Herr, wo Esko eben von erzählt hat? Oder merkst du, dass dein Glaube an Jesus irgendwie so zur Seite gerutscht ist, dass dein tägliches Leben dermaßen dominiert und alles andere platt macht? Und ich möchte euch ein Gebet vorstellen. Und ich möchte dich einfach fragen, ist vielleicht heute Morgen, jetzt hier im Gottesdienst, genau dein Zeitpunkt, wo Gott dich in deinem Herzen anrührt und sagt, komm zu mir, komm zu Jesus. Ist das genau dieser Zeitpunkt? Und dieses Gebet, das drückt das so aus, dass ich sage, Jesus, dir vertraue ich, nicht mir. Dir vertraue ich, dass das, was du tust in meinem Leben, was du für mich getan hast, durch dein Sterben am Kreuz und durch deine Auferstehung, da halte ich mich dann fest. Und das ist mein Trost. Und da bin ich so sicher, dass das meine Zukunft sein wird, weil du das versprochen hast. Ich lese euch den Text vor und ich würde Jule schon bitten, mit ihrem Team nach vorne zu kommen. Und ich möchte euch dann einladen, wer während des nächsten Liedes, wo das auch nochmal deutlich wird, so dieser Ruf, dass Jesus sagt, komm doch zu mir. Wer merkt, dass er da in seinem Herzen getroffen ist, weil er seinen Glauben an Jesus festhalten erneuern möchte oder zum ersten Mal festmachen möchte, der kann einfach aufstehen und sich mir vorne mit mir zusammen mit Esko in die erste Reihe setzen während des Liedes. Kommt einfach dann nach vorne. Und nach dem Lied würde ich euch alle gemeinsam bitten, aufzustehen und dann würde ich gerne das Gebet gemeinsam hier vorne laut beten. Mit denen, die das von Herzen mitbeten möchten, ob laut, leise. Und ich würde gerne die einladen, die sagen, Mensch, ich will das erneuern in meinem Leben. Oder ich will zum ersten Mal sagen, Jesus, an dir halte ich mich fest, du bist mein Trost. Da möchte ich gerne mit euch in den Nebenraum gehen, da hinten, da kann man ganz ungestört sich noch ein bisschen unterhalten, genau darüber reden, was das bedeutet, sich an Jesus festzuhalten und mit Jesus im Alltag unterwegs zu sein. Ich lese das Gebet vor und dann übernehmt ihr einfach und singt das Lied und ihr seid herzlich eingeladen, wer merkt, er ist angesprochen, einfach aufstehen und sich hier vorne mit hinsetzen, einfach mutig sein. Das ist eine Möglichkeit, einfach ein Zeichen zu setzen, an das ich mich wieder erinnern kann. Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Bitte vergib mir, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und alle meine Schuld getragen hast. Sei du der Herr meines Lebens. Von heute an will ich dir folgen mit allem, was ich bin und habe. Mache mich zu einem mutigen Botschafter deiner Liebe. Bitte gib mir alles, was ich dafür brauche. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.